1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Bei mir zu Gast ist heute der Diplom-Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Philipp.
Und ebenfalls am Mikrofon meine Wenigkeit, der Leiter des Bürgernetzwerks, Philipp Stein. Michael, ich traue es mich kaum auszusprechen, ich tue es aber doch und klopfe dreimal auf den Tisch. Wir haben Nancy Faeser überlebt, die vielleicht meistgehasste Politikerin, Innenministerin der Bundesrepublik Deutschland, wird demnächst die Bühne zunächst verlassen und ersetzt werden durch den CSU-Mann Herrn Dobrindt. Und wir stellen uns als patriotische Opposition, als rechtes Vorfeld selbstverständlich nun die Frage, was wird die neue Koalition und was wird vor allem der neue Koalitionsvertrag für uns bereithalten? Wird es strenger, wird es straffer? Gibt es auf einmal lockere Zügel unter CDU, SPD? Oder stehen uns ganz finstere Zeiten bevor? Und das wollen wir beide unter anderem heute gemeinsam rausfinden, denn du, Michael, warst so nett und hast dir diesen Koalitionsvertrag, so wie er, glaube ich, seit gestern im Internet abzurufen ist, einmal genauer angeschaut, und zwar unter vier Aspekten, die du uns gleich nennen wirst, nämlich den vier Aspekten, die für uns Rechte zunächst zum aktuellen Zeitpunkt besonders interessant sind. Und den Fokus legen wir dabei heute selbstverständlich auf die Fragen nach der Repression, der Meinungsfreiheit und dem Spielraum, den wir Rechten unter der neuen Regierung haben könnten oder auch nicht haben könnten. Und damit geht's los mit unserer heutigen Episode zum Thema Koalitionsvertrag. Michael, wie ich schon sagte, du hast dir das ganze Ding mal angeschaut und ich bin jetzt heute ein bisschen in der dankbaren Position des Fragestellers, aus dir sozusagen rauszukitzeln, was denn die neue Regierung da so für uns bereithält, für uns Rechte. Fangen wir mal an mit dem, was du rausgesucht hast. Was werden wir heute denn en Detail besprechen?
Also so ein Koalitionsvertrag ist ja erstmal nur eine Absichtserklärung, aber er zeigt ja schon, wo sich bei den Verhandlungen Merz hat über den Tisch ziehen lassen oder wo die SPD mit ihren 16% sich durchsetzen konnte. Und ich habe mir vier Aspekte angeschaut. Das ist Repression und in Anführungszeichen Demokratieförderung. Witzigerweise aus unserer Sicht ist das quasi ein Punkt. Natürlich das Thema Migration und kurz noch das Thema Verteidigung. Natürlich ist für das Gelingen dieser kommenden Regierung sind natürlich viele andere Aspekte wichtig und auch für das Laufen des Landes, beispielsweise Wirtschaftspolitik, dass das wieder anläuft, ist natürlich alles ein großes Feld, aber wir haben jetzt ganz genau drauf geschaut, was interessiert die Rechten und wo haben sie vielleicht auch Erfolge erzielt oder was kommt auf sie zu? Und kurz zusammengefasst kann man es jetzt schon sagen. Erstens, es läuft alles nach Plan für uns. Zweitens, die Zeiten werden auf jeden Fall härter für uns. Also die Schrauben werden angezogen, auch wenn Faeser weg ist. Und Faeser ist ja weg, weil sie in FDP-Sprech ein Low-Performer war. Also das hat man ja auch innerhalb der Bundesregierung immer wieder gesehen und gehört, dass die mit Faeser auch mit ihrer Amtsführung unzufrieden waren. Und stell dir vor, das Kompaktverbot hätte Bestand gehabt. Vielleicht hätte sie dann probiert, noch vor der Bundestagswahl den einen oder anderen mit zu verbieten. Und wir kennen es ja auch noch aus anderen Zeiten von CSU-Innenminister Friedrich oder Seehofer zum Beispiel. Das waren auch keine blühenden Zeiten für die politische Rechte, sondern da ist man eher bestrebt, sich als das konservative Original darzustellen und alles andere als rechtsextrem gefährlich. Du kennst diese ganzen hohlen Phrasen. Und genau das findet sich natürlich auch jetzt wieder in diesem Koalitionsvertrag wieder. Und da können wir im Detail einsteigen. Du kannst dir gerne was wünschen, womit wir anfangen. Repression, Demokratieförderung, Migration, auch sehr interessant. Oder Verteidigung.
Also vor dem Hintergrund dieser ganzen Aufregung jetzt um David Bendels und diese Bewährungsstrafe von 7 Monaten, die er erhalten hat, sind wir, glaube ich, ziemlich direkt beim Thema Faeser. Und das ist auch das, was die meisten Zuhörer, glaube ich, zunächst interessieren dürfte. Wie geht es unter der neuen Regierung wahrscheinlich? Du hast es schon gesagt, es ist eine Absichtserklärung. Es ist noch kein Gesetz im weitesten Sinne. Ja? Wie geht es da weiter hinsichtlich dieser Themen? Meinungsfreiheit, Hausdurchsuchungen, Kampf gegen Rechts in Anführungszeichen, Demokratieschutz, wie die das alles nennen. Also ich formuliere es mal salopp, werden in den nächsten Jahren mehr Türen oder weniger Türen auffliegen, morgens um 6, ja?
Also wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann mehr Türen, also das Einzige, was wirtschaftlich noch läuft, sind wahrscheinlich Schlosser oder so. Ganz konkret habe ich so gemacht, dass ich durch verschiedene Bereiche gesprungen bin. Du findest ja Sachen zu Demokratieförderung in Anführungszeichen, in Bildung, in Recht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das mal zusammengefasst. Wir können gerne mit einem Punkt aus dem Bereich Recht starten. Der nennt sich antisemitische Straftaten und Volksverhetzung und liest sich für mich wie ein Lex Höcke. Denn zur Resilienzstärkung unserer Demokratie regeln wir den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung. Das ist genau das, was wir schon mehrfach gehört haben, dass wenn jemand mit diesem Gummiparagraphen verurteilt wird, dass ihm das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit, bei Wahlen anzutreten, genommen werden soll. Und das ist ja eine Sache, wo man weiß, dass es auf Leute wie Björn Höcke abzielt. Aber es geht noch weiter. Den Tatbestand der Volksverhetzung wollen sie noch weiter verschärfen. Das ist ja Wahnsinn. Und es kommt noch hinzu, wir prüfen, inwieweit eine Strafbarkeit für Amtsträger und Soldaten und dann kleine Lücke, die extremistische Hetze in geschlossenen Chatgruppen teilen, eingeführt werden können. Das heißt, die wollen diese ganze Sache noch weiter ausführen. Auch Sachen, die du jetzt in abgeschlossenen Chatgruppen teilst, sollen strafbar werden. Und wir wissen ja, was mit extremistischer Hetze in Anführungszeichen gemeint ist. Also alles, was denen irgendwie zuwiderläuft. Und wie der Straftatbestand der Volksverhetzung noch weiter verschärft werden soll, wird jetzt hier nicht genannt. Aber allein das zeigt schon, in welche Richtung die kommenden Jahre gehen.
Wir beide sind keine Juristen, aber ich glaube, in diesem Fall dürfen wir doch kurz laienhaft aufklären für diejenigen, die nicht wissen, was es mit diesen geschlossenen Chatgruppen auf sich hat. Der Paragraph der Volksverhetzung setzt die Öffentlichkeit voraus, so will ich das mal formulieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir, Michael, in einem Gespräch, das wir nicht aufzeichnen und nicht ausstrahlen, Volksverhetzung begehe, früher war das ja der klassische Fall der Holocaustleugnung oder ähnliches, dann wäre das nicht strafbar. Ja? Es ist keine Öffentlichkeit hergestellt. Das ist, wie gesagt, eine sehr laienhafte Beschreibung, weil ich glaube, für unsere Zuhörer reicht das sozusagen aus, um zu verstehen, was der Hintergrund dieser Ausführung ist. Und jetzt bin ich natürlich, wie gesagt, kein Jurist und weiß nicht, ab wann so eine geschlossene Chatgruppe Öffentlichkeit ist, ab wann nicht, ob das überhaupt, da muss ich sagen, muss ich passen. Aber wenn ich das so höre, das klingt halt wie, wir weiten den Volksverhetzungsparagraphen sozusagen auch auf das Intime aus. Also auf den Austausch zwischen wenigen Personen, wo diese Öffentlichkeit eben nicht gegeben ist. Ja, das ist ganz interessant, weil man könnte jetzt lange darauf rumreiten. Wir haben dazu auch auf 1%.de verschiedene Blogartikel schon veröffentlicht und werden uns dieser Thematik in diesem Jahr auch noch weiter annehmen. Dieser Volksverhetzungsparagraph, du hast es Gummiparagraph genannt, der ist ja wirklich im Grunde genommen ein sehr, sehr scharfes Schwert. Ne? Also wir haben in den letzten Jahren immer davon gesprochen, dass man das scharfe Schwert des Inlandsgeheimdienstes, des Verfassungsschutzes stumpf machen müsse. Und ich denke, wir haben da ziemlich gute Arbeit geleistet, auch als 1% e.V. Wir haben es tatsächlich als Sammlungsbewegung der Rechten inklusive AfD geschafft, den Verfassungsschutz in der Gesellschaft sehr weit zu delegitimieren. Also da gibt es schon stichhaltige repräsentative Umfragen, die Meinungsforschungsinstitute, Zeitungen und so weiter in Auftrag gegeben haben, dass das Vertrauen der Bevölkerung in diesem Fall in den Inlandsgeheimdienst stetig sinkt. Fälle wie Kramer in Thüringen und so weiter und so fort haben natürlich ihr Übriges getan, in den neuen Bundesländern dieses Vertrauen noch weiter sinken zu lassen. Dieses scharfe Schwert ist jetzt nicht komplett stumpf, denn der Verfassungsschutz erhält ja auch immer neue Befugnisse, das muss man eben auch sagen. Stichwort neue Regelung, wer darf in den Bundestag mit Ausweis und wer nicht.
Kommen wir auch gleich noch zu, haben Sie sich auch zu geäußert?
Ja, aber wir haben es tatsächlich an dieser Front geschafft, das möchte ich mal ganz deutlich so sagen, dieses Schwert stumpfer zu machen. Jetzt kommt aber das Recht ins Spiel. Und das Recht ist eine ganz andere Geschichte. Weil eine Verurteilung stumpf zu machen, ist ziemlich schwierig. Man kann, wie wir es mit dem Soli-Fonds auch im Fall Schlomo Finkelstein getan haben, umfassende Unterstützung zukommen lassen. Man kann die Menschen finanziell absichern. Man kann sie womöglich sogar im Gefängnis unterstützen, in den Rücken stärken, für Schutz sorgen, was auch immer. Also man kann vieles tun, aber man kann den Richterspruch nicht ungeschehen machen. So, und das Recht ist da natürlich eine ganz andere Hausnummer als so eine Schnüffelagentur, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und der Volksverhetzungsparagraf, und das ist kein Geheimnis, was ich jetzt hier ausplaudere, der ist wirklich ein ganz scharfes Schwert, denn er ist ja in der Tat so weit ausgeweitet worden, dass damit nicht mehr wie vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren tatsächlich dieser Bereich, ja, ich sag mal, Holocaust-Leugnung bis tatsächlich im weitesten Sinne extrem rassistische Äußerungen, ich mag dieses Wort nicht, aber das muss man in dem Fall einfach mal so sagen, sondern es trifft ja alles. Also wenn man sich Marie-Therese Kaiser anschaut, die ja unlängst davon in extremer Form betroffen war, wo sich ja auch Elon Musk geäußert hat, unter anderem. Jetzt natürlich der Fall von David Bendels, wo dann auch Satire und Karikaturen betroffen sind, die nicht mal unter den Bereich Beleidigung fallen können, weil die.
Aber dazu gleich, ja, das ist ja dieser andere Paragraph, den Sie übrigens auch.
Ja, der 188 ist es, glaube ich.
Ne? Genau, dieser besondere Schutz von Politikern und so. Also die haben sich ja quasi so eine eigene Klasse geschaffen.
Also das ist ja das Lustige. Normalerweise würde man ja in einer Demokratie sagen, gerade der Politiker, der sich sozusagen in den Meinungskampf begibt, zur öffentlichen Person wird, kann ja nur weniger geschützt sein, weil er ist zu Recht mitunter Ziel von Hohn und Spott. Das gehört zur Führungsfigur Kritik dazu, ja. Das ist so. Und da muss man als Politiker, natürlich ist es so, dass Politiker auch Menschen sind, um mal so eine Phrase zu bemühen. Natürlich wird Ricarda Lang, wenn man sie fett nennt, wird das nach dem 10-millionsten Mal an ihr auch nicht vorbeigehen. Das ist natürlich ein Fakt. Und das natürlich, um jetzt mal so einen lehrerhaften Obervater zu machen, dass natürlich diese Verrohung der Sitten im Internet und so weiter, ohne dass ich das jetzt weiter ausweiten möchte, dass das natürlich ein Fakt ist, ist alles klar. Aber wenn du dich bewusst an die Spitze auch noch eines Staates stellst, also Stichwort Faeser Innenministerin, ja, das ist ja auch nicht irgendwie ein kleines Amt, dann sind Hohn und Spott, solange es sozusagen nicht in den ganz extremen Bereich der Bedrohung und der Beleidigung reingeht, was halt juristisch ja auch alles längst abgedeckt ist, ja. Also wenn ich dir jetzt irgendwie schreibe, ich bring dich um oder so und ich werde erwischt, dann kriege ich ja meine Strafe, da brauchst du keine neuen Paragraphen, also für diese Extremfälle. Aber jetzt sozusagen sich lustig zu machen über den Staat, seine Institutionen und ihre Vertreter, Stichwort auch Delegitimierung des Staates und so weiter, Verfassungsschutz, das ist ja Hohn und Spott. Also das gehört dazu. Ja, Leute, dann macht gute Arbeit. Es klingt jetzt ein bisschen boomerhaft, ich weiß, aber der Staat ist schon auf dem Weg dorthin im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten, das Recht eben so zu formen und gegen den Bürger einzusetzen, dass peu à peu, und ich bin kein Freund dieser Monologe, auch wenn ich gerade einen halte, über die Einschränkung der Meinungsfreiheit, so ich darf nicht mehr sagen, was ich will. Ja, man muss sich auch ein bisschen clever verhalten. Das gehört eben auch dazu. Aber das sind schon, selbst wenn man ein Freund des repressiven Staates wäre, das sind halt einfach Mittel, die dort eingeführt und eingesetzt werden, die Merkmale, ja, welche Merkmale sind das? Natürlich nicht einer Diktatur, das wäre zu hoch gegriffen. Ja, also da sind die Leute auch mit ihren Entgleisungen in der Sprache sehr schnell zur Hand. Aber es trägt schon ganz starke Züge eines repressiven Staates und das erleben wir. Und ja, jetzt beende ich meinen Monolog endlich, aber um das mal zusammenzufassen, auch aus einer Perspektive eines Menschen in meinem Fall, der glaube ich, wie sagt man das, der glaube ich für manche Aktionen des Staates grundsätzlich durchaus Verständnis hat, zu sagen, ein Staat muss stark sein und er muss die Möglichkeit haben, natürlich auch Recht zu setzen, muss ich sagen, das sind natürlich bedenkliche Tendenzen. Ne? Ist einfach so. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert in den nächsten Jahren, Michael?
also du hast jetzt ein paar große Sachen aufgemacht. Also erstmal dazu, ja. Was ich auch im Koalitionsvertrag gelesen habe, ist, dass sie diesen Schutz von Politikern noch weiter verbessern wollen. Also diese Sonderstellung von Politikern, von Amtsträgern, auch von Polizisten und so weiter. Also alle Leute, die dann am Ende auch die Repression, das Gewaltmonopol durchsetzen müssen oder die, die es vorher bestimmen. Also es gibt weiter diese Zweiklassengesellschaft, Bürger und die anderen. Dass es allein diesen Paragraphen gibt, also dass beim Strafrecht unterschieden wird, ob einer, also dass wir vor dem Recht nicht gleich sind, Bürger und Politiker, ist allein schon ein Punkt. Aber das wird jetzt noch weiter verschärft, konkret beim Melderecht. Also die Leute sollen weiter geschützt werden, sollen Sonderrechte bekommen. Beim Melderecht, so steht es ganz konkret drin. Thema Verfassungsschutz. Da ist ja jetzt die besondere Herausforderung, also der Verfassungsschutz hat sich ja auch durch seine Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten selbst delegitimiert. Die Umfragen, die es ja gibt, gibt es ja ab und zu mal, gerade im Osten, dass über die Hälfte der Menschen diesen Strukturen im Bund und Ländern nicht vertrauen. Und im Koalitionsvertrag haben die ja ein besonderes Problem. Einerseits, dass die ja, was diese ganzen Anschläge, die es ja auch vor der Wahl gab oder auch ständig gibt hier durch Migranten, dass die ja blind waren. Wenn es dazu Recherchen gibt, kommt ja immer raus, dass die Hinweise von Partnerdiensten erhalten haben und dann reagieren konnten oder eben nicht reagieren konnten. Und sie sind blind, weil sie sich ja mit diesem Verfassungsschutz auf die Repression der eigenen Opposition konzentrieren. Und jetzt müssen sie, und so steht es ja drin, Stärkung der Sicherheitsbehörden mit BKA und Verfassungsschutz, es soll weiter, sollen die Strukturen natürlich weiter ausgebaut werden. Hier steht jetzt keine große Aufteilung drin, in welche Richtung das geht. Aber Fakt ist, dass man auch in diesen Kreisen ja weiß, dass man sich halt zu sehr auf die eigenen Leute konzentriert hat und blind für Gefahren geworden ist, die ja wirklich Leib und Leben gefährden. Und wenn man Rechte verfolgt, ist es ja größtenteils, verfolgt man Leute, die einfach eine andere Meinung haben. Denen gibt man einen Stempel. Aber interessant ist, wenn wir wieder bei dieser Repression sind, dass sie explizit, da müssen wir auch gleich drüber reden, wer alles ins Visier genommen werden soll. Da gibt es ja auch was Neues, zwei neue Sachen. Ich sage es gleich. Einmal, man unterscheidet nicht nur Rechtsextremisten, sondern erwähnt ganz klar Rechtspopulisten. Das heißt, die Angriffsfläche wird größer, weil man halt nicht nur vermeintliche Extremisten ins Visier nimmt, sondern auch Populisten. Ich weiß nicht, wie interessant das natürlich ist, weil ja weisungsbefugt der Minister immer sagen kann, hier, verfolgt jetzt die mal auch als Extremisten, das erleben wir ja ständig, also dass harmlose Organisationen als vermeintlich extremistisch eingestuft werden, aber da gibt es auch nochmal eine Abstufung. Linksextremisten werden jetzt auch explizit genannt und man plant hier sogar etwas im Bereich Linksextremismus, da kommen wir gleich noch zu, aber das heißt, diese ganzen Strukturen werden auch weiter hochgefahren.
Ja, Michael, ich fall mal mit der Tür ins Haus. Die CDU ist erstmals, oder andersrum, die AfD ist laut einer aktuellen Umfrage erstmals die stärkste Kraft bundesweit. Ist eine Sache, die hätten wir uns, also da hätte ich vor 10 Jahren Haus und Hof drauf verwettet, dass das niemals passieren wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, es geht vielen so. Überholt, wen haben sie überholt? CDU, CSU. Die CDU, CSU gewinnt ihre Wahlen aufgrund der Altersstruktur in der Bundesrepublik Deutschland und diese Altersstruktur ist, diese alten Menschen, so muss man es ja sagen, sind anfällig für diesen Law-and-Order-Populismus. Also zu sagen, wir schaffen ein sauberes Land. Es ist im Grunde genommen, muss man leider sagen, das, was die AfD auch propagiert. Aber Merz erinnert ja so ein bisschen an so eine softere Version der Schildpartei, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Straße frei für anständige Bürger, die sich an Recht und Ordnung halten, ja. Und das kommt natürlich an. So, und jetzt hat die CDU, CSU, die Union, hat jetzt in dieser Regierungszeit die Chance, ihre Konkurrenz, ihre Opposition zu stutzen. Das heißt, wenn man natürlich sowas da reinschreibt wie Rechtspopulisten, dann zielt das meiner Meinung nach natürlich vor allem auf die AfD. Das heißt, wenn man die AfD als Partei nicht verbieten kann oder will, wenn man die Angst hat, dass man sich blamiert, denn das würde ja sehr wahrscheinlich passieren bei so einem Verbotsverfahren, dann macht man eben Folgendes. Man schießt außenrum aus allen Rohren, die verfügbar sind. Ja? Und man zerstört bei der Belagerung als allererstes die Strukturen um die Burg. Ja, und das passiert jetzt. Wenn man die Burg nicht einnehmen kann, dann schneidet man sie eben ab. Und wovon schneidet man sie ab? Natürlich vom Vorfeld, klar. Das sind in dem Fall dann wir. Das sind Organisationen vielleicht wie der Deutschlandkurier. Das sind meinetwegen auch Jugendgruppen wie die Identitäre Bewegung, wobei die jetzt ja eine Partei sind, aber unabhängig davon und so weiter. Man macht es ihnen schwer, Stichwort Zugang zum Bundestag, Geldervergabe. Also man schießt alles rund um die Burg, schießt man kaputt. Und das ist ja das, was man eigentlich, und deswegen war ich jetzt nicht überrascht über deine Formulierung am Anfang, es wird schärfer nach Faeser. Faeser ist ja eindeutig eine Ideologin. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so negativ. Es ist ja eine Sache, die in AfD-Kreisen immer so negativ gesehen wird. Oh, die ist ideologisch. Ja klar ist die ideologisch. Die ist halt durch und durch Antifaschistin und will alles zerstören, was nicht aus ihrer Sicht nicht faschistisch ist. So, auch wenn sie damit falsch liegt, verfolgt sie eben ein klares Ziel. Friedrich Merz wird das weitaus rationaler anfassen. Das, was ja viele Leute immer fordern, das Rationale. Und rational ist aus seiner Sicht, wohlgemerkt aus seiner Sicht, die AfD bis zur nächsten Wahl zu zerschießen, klein zu halten. Und tja, andere behaupten, man müsse die AfD inhaltlich stellen. Ich glaube, das ist gar nicht Merz sein Konzept. Er weiß, dass das Unsinn ist. Er wird sie auf andere Art und Weise stellen. Nämlich nicht inhaltlich, sondern über die Institutionen. Das weiß der Mann. Das hat er verstanden. Und tja, du hast es ausgeführt. Es gibt jetzt die Erweiterung des Volksverhetzungsparagrafen und anderer gesetzlicher Grundlagen. Lex Höcke hast du es genannt. Heißt vielleicht, dass prominente Politiker der AfD langfristig nicht mehr zu Wahlen antreten können. Stichwort Marine Le Pen in Frankreich und Georgescu heißt er, glaube ich, in Rumänien. Sind natürlich nur im weitesten Sinne ähnliche Fälle, aber geht in die Richtung. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die uns bevorsteht, dass diese Law-and-Order-Fraktion der Union einfach bestrebt sein wird, aus einem rationalen, machterhaltenen Affekt heraus oder einer Strategie möglicherweise sogar, uns und die AfD einfach zu zerstören im weitesten Sinne oder zumindest einzustutzen. Ne? Das steht uns wohl möglich bevor. Und es könnte im schlechtesten Fall schlimmer sein als eine Ideologin, die hin und wieder mal wütend mit dem Besen draufhaut.
Und vor allem handwerklich schlecht arbeitet, wo ihr eigenes Ministerium ja sagt, das wird nichts. Wenn die Union was kann, dann natürlich auch diesen bürokratischen Raum, diese Ministerialbürokratie für sich arbeiten zu lassen, weil das ja auch meistens die Leute sind, die schon jahrzehntelang für sie arbeiten. Aber wenn wir es ganz konkret machen wollen, es gibt unter dem Punkt Inneres im Koalitionsvertrag diesen ganzen Punkt demokratische Resilienz. Und da finden wir natürlich diese üblichen Phrasen. Was die Feinde der Demokratie angeht, gilt der Grundsatz Nulltoleranz. Steht da einfach so als Satz drin. Ne? Jeder, der für die Destabilisierung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sorgt, wird verfolgt. Ne? Und dabei möchte man die Sicherheitsbehörden nicht alleine lassen. So sind da die Phrasen. Was heißt das ganz konkret? Man möchte, Zitat, die demokratische Integrität ja, von Parlamenten, dem öffentlichen Dienst und der Justiz schützen. Man möchte auch eine Bundestagspolizei schaffen, also wenn es dann da um den Bundestag konkret geht. Was das mit den Parlamenten heißt, hast du ja schon gesagt, dass man Anforderungen erhöht, dass dann Verfassungsfeinde in Anführungszeichen, also Leute, die sich mal in der JA bewegt haben oder anderen Organisationen, die für diesen Staat angeblich verfassungsfeindlich sind, dürfen nicht mehr in Parlamenten arbeiten. Ne? Da dünnt man ja auch schon den Bereich groß aus. Aber viel interessanter ist natürlich der öffentliche Dienst. Da hatte Faeser ja dieses Gesetz eingeführt, die Beschleunigung der von Disziplinarverfahren. Haben wir drüber berichtet, ist für viele Leute sehr, sehr wichtig im öffentlichen Dienst, aber hat sonst, glaube ich, auch in unserem Bereich kaum einer wahrgenommen. Da war es ja so, dass es eine Schuldumkehr gab. Das heißt, früher war es so, du bist im öffentlichen Dienst, hast dich falsch verhalten, hast dich da irgendwie auf rechten Veranstaltungen rumgetrieben und wir beweisen dir jetzt, dass du Extremist bist und fliegst raus. Und jetzt, das hat Faeser ja eingeführt, eine Schuldumkehr. Das heißt, du hast den Vorwurf mit dem Vorwurf konfrontiert und dann haben die gesagt, ja, und jetzt musst du uns beweisen, dass du kein Extremist bist. Und ganz konkret dazu sagen sie, sie wollen dieses Gesetz von Faeser, was ja in deren Sphären auch viele Leute bewegt hat, also diese drei großen oder diese drei ehemaligen Volksparteien, sind ja durchsetzt vom öffentlichen Dienst. Also da, wenn man selber mal in Kommunalparlamenten war, weiß man ja, dass die ganzen Leute entweder CDU oder SPD Parteibuch tragen oder in Bayern halt CSU. Dieses Gesetz wollen sie bis 27 evaluieren. Aber genau darauf zielt es ja ab. Ja? Also auch nochmal diese Erwähnung des öffentlichen Dienstes. Ich kann mich erinnern, dass der Seehofer als Innenminister ja sogar so ein Anschwärzportal im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob es auch umgesetzt hatte, wo du dann einfach Leute aus dem öffentlichen Dienst melden können, die nach öffentlicher Meinung Extremisten sind oder sich falsch äußern. Das ist ja genau der Geist, der da jetzt einkehrt. Und das ist ja auch genau der Geist, den viele im öffentlichen Dienst erleben, dieser Druck von oben. Und da haben sie ja auch noch eine Handhabe. In der Gesellschaft verlieren sie ja Stück für Stück an Rückhalt. Du kennst ja die Umfragen, dass über 40% der Leute sich nicht mehr trauen, öffentlich ihre Meinung zu äußern. Und beim öffentlichen Dienst, wo die Jobs ja eigentlich gut bezahlt und relativ bequem sind, sorgen sie jetzt durch noch mehr Druck dafür, dass die Leute nicht aus der Reihe tanzen.
Ja, man muss ja das auch so sehen. Die AfD hat ihr Wählerrepertoire oder ihr Wählerpotenzial, das ist das korrekte Wort, ihr Wählerpotenzial für meine Begriffe ein Stück weit ausgereizt. Also was nicht heißt, dass es nicht noch Potenzial gäbe, natürlich vor allem an der sozialen Front Wähler hinzuzugewinnen, aber man hat schon ziemlich genau, zumindest nach den Umfragen, wie gesagt, nach den Umfragen, nicht nach dem Wahlergebnis, ziemlich genau das erreicht, was für meinen Begriff aktuell drin ist, plus ein bisschen, vielleicht noch von 3-4%. Und was jetzt natürlich der Staat, wenn man ihn als Gesamtheit begreifen will, versuchen muss, ist die AfD natürlich auch von weiteren Wählerpotenzialen abzuschneiden, beziehungsweise gewonnene Wählerpotenziale zu stutzen. Vor allem natürlich aus den Gruppen, auf die man leicht Repressionen ausüben kann. Als allererstes wären dann natürlich die Jäger zu nennen. Das ist ja gerade auch ein Riesenthema, das sozusagen mit der AfD, vorher war es die JA-Mitgliedschaft, die Zuverlässigkeit entzogen werden kann, und zwar anscheinend ziemlich sicher. Also es gab jetzt mehrere Urteilssprüche, in denen das durch Richter bestätigt wurde, dass man seine Zuverlässigkeit als Jäger verliert. Jetzt mag man darüber lachen, mache ich mitunter auch, also zu sagen, naja, dann ist halt das Hobby futsch, meine Güte, Deutschland ist wichtiger. Ist auch eine Position, die ich grundsätzlich weiter vertrete. Man muss natürlich hier schon auch ein bisschen differenzieren, das muss man zugeben. Es gibt eben Leute, die stehen hier in einer jahrhundertealten Familientradition. Es gibt Leute, die machen das logischerweise beruflich. Und so weiter und so fort. Ja, also heißt, ganz so banal ist diese Frage auch nicht.
Darf ich da direkt einschreiten?
Ja, bitte.
Als du angefangen hast damit, habe ich einfach Waffenrecht eingegeben.
Ja.
Und was ich dazu im Koalitionsvertrag finde, hatte ich vorher noch nicht gemacht. Und da steht es auch drin. Man möchte noch zuverlässiger sicherstellen, dass insbesondere Extremisten oder Menschen mit ernsthaften psychischen Erkrankungen nicht legal Waffen besitzen. Also da wird man gleich auf eine Ebene gestellt mit Irren, ja. Und genau, das ist der Druck, wo Leute ihre Waffen verlieren und dann sich auch öffentlich zurückhalten und wieder ins Private zurückziehen.
Richtig,
weil sie Angst haben,
das Ziel,
das zu verlieren. Ne?
Also man muss ja auch sagen, dass Corona, egal was man davon jetzt halten mag, dazu geführt hat, also dass sozusagen der Schuss in die andere Richtung losging, wenn wir schon beim Waffenrecht sind. Also es hat dem Staat natürlich ganz, ganz, ganz massiv geschadet. Also es sind Potenziale frei geworden, es sind Menschen in unsere Richtung, im weitesten Sinne unsere Richtung, das heißt aktuell staatskritisch gekommen, die sich niemals dazu entschieden hätten, überhaupt darüber nachzudenken, ob dieser Staat dysfunktional funktioniert, ob er in bestimmten Bereichen repressive Züge zeigt und so weiter. Das waren Leute, die einem mitunter einen Vogel gezeigt haben, wenn man gesagt ist, ja, also dieser Staat hat schon das ein oder andere auf dem Kerbholz. Ne? Und das ist eben passiert und das ist für den Staat nach hinten losgegangen. Und es kann jetzt ja nur darum gehen, diese Leute wieder einzufangen. Und diese Waffengeschichte oder diese ganze Waffenrechtsgeschichte ist das eine. Und du hast es genannt, ein riesen Angriffspunkt sind halt die Beamten. So, alles, was öffentlicher Dienst ist, Lehrer.
Genau, also Beamte und öffentlicher Dienst muss ja nochmal unterscheiden,
genau. Ja, weiß ich, aber beides ist ja sozusagen Zielgruppe, ne?
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem.
Wir können gerne mal ein bisschen durchrattern, was man sich sonst vorgenommen hat. Der Merz musste ja auch liefern in manchen Bereichen. Also gerade mit seinen Aussagen nach den ganzen Anschlägen, die ja auch Bezug zum Islamismus hatten, vor der Wahl und wo er sich da ja so hingestellt hat, musste er auch liefern. Aber typisch CDU, es bleibt bei großen Ankündigungen. Wir werden auch gleich gerade beim Thema Migration in die Details gehen. Und da sieht man wirklich, wie die CDU Verrat am Wähler, am konservativen Wähler begeht. Aber lass uns mal durchgehen, wo was jetzt hier aufgelistet ist. Ich halte mich hier ein bisschen an die Reihenfolge des Koalitionsvertrags, wie ich ihn hier vor mir liegen habe. Deswegen springen wir auch ein bisschen in den Punkten.
Ja.
Genau. Was jetzt neu ist, ist, dass man allen verfassungsfeindlichen Bestrebungen mit derselben Entschlossenheit und Konsequenz entgegentreten möchte. Das ist Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogener Extremismus und neu Linksextremismus wurde mit aufgenommen. Und da springen wir gerade mal ein bisschen. Zum Thema Linksextremismus habe ich noch einen zweiten Punkt gefunden. Wir entwickeln mit den Ländern eine Strategie zur konsequenten Verfolgung und Bekämpfung linksextremistisch motivierter Straftaten und Strukturen. Da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft entstehen soll, aber ich glaube, das ist auch quasi nur ein Entgegenkommen in Richtung CDU, dass man solche Sachen mit aufnimmt. Von sowas haben wir schon sehr viel gehört, aber gesehen haben wir noch nichts. Eines der absurdesten Beispiele, was mir aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bekannt ist, dass die Amadeu-Antonio-Stiftung Geld dafür bekommen hat, ein Konzept zum Thema Linksextremismus zu entwickeln. Das gab es da auch mal in Förderrichtlinien. Also dass man sich auch noch, dass gerade die selber Linksextreme in ihren Reihen haben, sich auch mit dem Thema Linksextremismus beschäftigen sollten. Also das kann sein, dass sowas dann einfach wieder ganz genau so endet.
Ja, das ist ganz interessant. Ich meine, das ist ja der Punkt, den die CDU, CSU und Merz vor allem immer machen wollen. Wir sind die Mitte, wir sind gut für dieses Land, wir sind gut für die Wirtschaft, alle anderen sind irgendwie Extremisten, grüne Extremisten, rechte Extremisten, braune Extremisten und so weiter. Deswegen ist es ja nur folgerichtig, dass man sagt, Islamismus muss auf die Liste, Islamismus muss auf die Liste, Linksextremismus muss auf die Liste, da, das haben die Grünen natürlich irgendwie ausgeblendet, hahaha, wir sind gegen alle Extremisten. Es kann natürlich schon sein, das muss man auch sagen, dass es beispielsweise linksextreme Strukturen in Zukunft stärker trifft als zuvor. Also dass Merz für linksextreme Strukturen möglicherweise schwieriger wird als zuvor. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das bringt uns aber nur bedingt was. Ne? Weil wirklich gefährlich sind ja nicht kleine linksextremistische Zellen, auch wenn die natürlich durchaus gefährlich für Leib und Leben sind von meistens uns. Aber wirklich gefährlich für die Gesellschaft sind neben CDU, CSU natürlich diese größeren Strukturen, Stichwort Demokratieförderung. Das heißt, dass die jetzt vielleicht 2-3 linksextreme Vereine verbieten, okay, ja, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber genauso wird ja in unsere Richtung auch ausgeteilt werden. Also über diese Position der Mitte, wir kämpfen gegen die Ränder, der Extremismus der Mitte, so wird das ja mitunter auch genannt, der ist ja viel problematischer für uns als vieles andere, ne?
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen, das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Es wird ja auch ganz absurd, direkt danach, also wir treten diesen ganzen verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegen. Der nächste Punkt ist, um das zu tun, wollen sie sich in der EU dafür einsetzen, radikalisierungsfördernde Algorithmen stärker zu regulieren. Und deswegen wollen sie den DSA, also diesen Digital Service Act, unterstützen, der eigentlich die Meinungsfreiheit im digitalen Raum, vor allem auf Plattformen, da hat man besonders X im Blick, regulieren sollen. Also genau das Gegenteil. Sie wollen mehr Freiheit dadurch erreichen, dass sie Freiheit einschränken. Und das ist auch noch hintereinander in diesem Koalitionsvertrag so genannt. Ich mache mal kurz weiter zum Thema Islamismus. Wollen die auch so einen Bund-Länder-Aktionsplan auflegen? Also die haben schon so ein paar Strukturen da jetzt angekündigt. Ausländische Regierungen, Vereine, die irgendwie von ausländischen Regierungen abhängig sind, sollen näher im Blick genommen werden. Das trifft aus deren Sicht wahrscheinlich auch wirklich islamistische Strukturen, aber wahrscheinlich auch Sachen wie China und Russland. Sie wollen ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg schaffen.
Oh, dringend ist das benötigt.
Ja, da siehst du auch wieder, wer sich da wo durchgesetzt hat. Das ist alles hier so aufgelistet, direkt unter dieser ganzen Sache. Wir gehen gegen alle Extremismen vor. Da wollten sie so 2-3 so konkrete Dinge wahrscheinlich so unterbringen. Und ja, das ist es dann nun. Wir kommen gleich noch zu diesem großen Punkt Demokratieförderung. Also ganz konkret auch hier Demokratieleben, das Programm. Dazu haben sie sich natürlich auch geäußert. Interessant hier in dem Punkt ist nur noch, das fand ich noch erwähnenswert, dass sie sich auch um deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa und den Folgestaaten der Sowjetunion kümmern möchten, die mit eine gesamtdeutsche Geschichte haben. Und diese Förderung dieser deutschen Minderheiten, jetzt nehmen sie ganz besonders eine der in der Ukraine auch mit in den Blick, den ich selber noch nie so im Fokus hatte oder groß wahrgenommen habe. Aber sie wollen das Bundesvertriebenengesetz, wir sind noch im Punkt Inneren, deswegen steht es hier, anpassen, um die Aufnahme von Spätaussiedlern zu erleichtern. Und dafür muss man, das gilt für die Leute, die nach dem 31.12.92 geboren wurden und deutschstämmige Personen sind. Und diese erhalten einen leichteren Zugang zum Zuzug nach Deutschland. Deutschstämmige Personen, sowas gibt es doch gar nicht, wenn wir uns die Rechtsprechung und die Recherchen der letzten Jahre angeschaut haben im Bereich Inneres. Weil wer an Deutsche und deutschstämmige Personen glaubt, ist ja Extremist. So habe ich es zumindest verstanden bei den ganzen Begründungen der Beobachtung von allen möglichen Organisationen, von AfD, JA, IB und so weiter.
Ja, in der Tat, Michael, eine nicht geplante, aber schöne Überleitung zu einem Werbeblock.
Ja.
Wer sich dazu genauer belesen will zu dieser Frage, nämlich genau diese exakte Frage nach den Auslandsdeutschen, haben wir in unserer Studie Wer ist Deutsch oder Wer ist Deutscher? Eine Frage des Überlebens. Ja, ausführlich thematisiert, kriegt man übrigens für schlanke 2 Euro, eigentlich unglaublich, auf 1%-versand.de findet man ganz einfach eine Frage des Überlebens, wer ist Deutscher? Die heikelste und wichtigste Frage unserer Zeit haben wir das genannt und das ist auch so. Und das ist ganz witzig, dass die Union, beziehungsweise hier in dem Fall die Koalition, diese offene Flanke ein Stück weit wieder aufmacht und sich selbst ad absurdum führt, sozusagen uns zu beobachten seitens des Inlandsgeheimdienstes als extremistisch, weil wir zwischen Deutschen und Nichtdeutschen unterscheiden, ohne wohlgemerkt damit erstmal irgendeine Art von Wertung aufzumachen, einfach nur zu unterscheiden, ethnische Abstammung, ja, nein, gleichzeitig das aber auch zu tun, wenn es um sogenannte Auslandsdeutsche geht. Das ist ja der Punkt, den wir in dieser Studie aus juristischer Perspektive sehr genau aufgebohrt haben und der mal wieder zeigt, ja, die Leute wissen selbstverständlich in der Union schon selbst, dass es Deutschstämmige und Nicht-Deutschstämmige gibt. Aber im Fall der Auslandsdeutschen ist es natürlich legitim. Ist natürlich auch eine Frage, inwieweit das Ganze in Richtung Russland zielt, so verrückt das jetzt klingen mag. Ich hoffe, ich kriege keine 7 Monate auf Bewährung, wenn ich jetzt sage, dass Merz ein prädestinierter USA-Knecht ist. Also er ist natürlich der Kanzler eigentlich des US-amerikanischen, Imperialismus auf allen Ebenen, auch wenn er jetzt mit Trump doch so seine Probleme hat. Ich wittere da so ein bisschen auch das Stänkern in Richtung seines Erzfeindes, nämlich des Herrn Putin in Russland. Das war ja auch immer in diesen ganzen Talkshows sein Hauptpunkt. Nicht irgendwie Alice Weidel, ihre Partei ist irgendwie rechtsextrem, sondern sie sind Putin-Knechte. Ja, und ist auch ein interessanter Punkt, wie das mit den Auslandsdeutschen dann tatsächlich so vonstatten gehen soll, ne?
Also auch der Koalitionsvertrag atmet auch an vielen Stellen. Ich habe mir auch ganz interessiert die Außenpolitik, die Planung für die Außenpolitik angeschaut. Auch bei Verteidigung ist es natürlich ein Riesenthema, kommen wir gleich noch kurz zu. Immer wieder das Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis in der Wirtschaftspolitik, immer wieder findet man das, dass die Strukturen, die so aus Sicht der CDU, dieses Neoliberale, was ihnen und ihren Großspendern in den letzten Jahren und Jahrzehnten gut getan hat, dass das natürlich weitererhalten bleiben soll. Und die hoffen wahrscheinlich auch, dass Trump nun Betriebsunfall ist und es danach genauso weitergehen kann. Und dann könnte ja auch dieses Versprechen, dieses alte Versprechen der Bundesrepublik wieder greifen. Und da würde man ja auch innenpolitisch Ruhe reinkriegen. Wenn es dir gut geht, wenn es wirtschaftlich läuft, dann mach einfach mit, halt die Klappe, wir machen das schon. Das war ja so der Konsens der Bundesrepublik und das hat ja auch über Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr gut funktioniert und wurde ja erst durch Krisen, Migration, Corona Wirtschaftspolitik aufgebrochen und hat ja der Opposition erst Raum geboten. Wenn man das wieder einfängt, dann kann man die AfD so auch klein kriegen und dann mit mehr Repression und wir kommen gleich dazu, jetzt hier Demokratieförderung in Anführungszeichen, hat man den Laden dann wieder im Griff.
Ja, was haben wir denn an der Front der Demokratieförderung Spannendes? Weil diese Frage interessiert mich ganz besonders, Michael, denn Merz ist ja ein Stück weit auch mit der Parole in den Kampf gezogen, vor der Wahl den linken Sumpf sozusagen trockenlegen zu wollen. Ne? Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, auf die es ja aus dieser linken Ecke, die wir so ein bisschen aufs Korn genommen hatten, ja auch heftige verbale Gegenwehr gab. Wirklich was passiert ist natürlich nicht, wie immer. Aber es hat auf jeden Fall gesessen. Und wir haben da ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass die CDU direkt nach der Wahl ja im Prinzip erfragt hat über, ich glaube, eine kleine Anfrage war es, mit sehr vielen Fragen, wer denn von diesen linken NGOs warum und wie viel Geld bekommt. Und da haben ja viele Linke schon mit den Ohren geschlackert und gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommt der Law and Order Merz und streicht uns unser Geld. So, und jetzt sprechen wir über den Punkt Demokratieförderung. Michael, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Im Koalitionsvertrag steht wortwörtlich, wir unterstreichen die Bedeutung gemeinnütziger Organisationen, engagierter Vereine und zivilgesellschaftlicher Akteure als zentrale Säule unserer Gesellschaft. Die Unterstützung von Projekten zur demokratischen Teilhabe durch das Bundesprogramm Demokratie leben setzen wir fort.
So. Tja, okay, da haben wir's.
Dann kommt wahrscheinlich der Merz-Kniff, aber der, glaube ich, so typisch CDU nichts bringen will. Man möchte eine unabhängige Überprüfung dieses Programmes in Bezug auf Zielerreichung und Wirkung veranlassen. Also man kündigt an, eine Überprüfung vorzuhaben. So, das soll das sein, wo man diese großen Ankündigungen des Herrn Merz wahrscheinlich hier untergebracht hat. Und man möchte weiterhin die Verfassungstreue der geförderten Projekte sicherstellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich so weitergehen wie bisher. Ist aber wieder ein interessanter Ansatzpunkt in Bezug auf unseren letzten Podcast, Gemeinnützigkeit und Förderung. Das heißt, man kann weiterhin in Zukunft viel mehr drauf gehen. Ah ja, da arbeitet dieser scheinbar bürgerliche Verein mit Linksextremisten zusammen. Das ist hier gefährlich für die Förderung. Und es wird hier auch nur Demokratie leben erwähnt. An anderer Stelle, sage ich gleich noch kurz was dazu, auch ein anderes Programm, aber diese ganzen weiteren Punkte, Bundeszentrale für politische Bildung das beim Innenministerium angesiedelte Zusammenhalt durch Teilhabe, was wirklich auf den ländlichen Raum zielt, mittlerweile in ganz Deutschland, die werden hier gar nicht erwähnt und sind ja manchmal tausendmal schlimmer als das, was man bei Demokratie leben erfährt und mitbekommt. Insgesamt ist es so, dass man in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass die Deutschen von früher Kindheit an erlernen sollen, was demokratische Teilhabe ist und Demokratiebildung erleben und erleiden sollen. Also es zieht auf diese frühkindliche Erziehung schon, wo wir es oft hatten, dass da wirklich Eltern auf die Barrikaden gegangen sind, weil dann Propaganda schon für die Kleinsten bereitgestellt wurde. Man möchte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, behält man natürlich bei. Ja. Hat man vorher auch vielleicht anders angekündigt erlebt. Aber aufbauend auf einer wissenschaftsbasierten Rassismusdefinition soll sie neu aufgelegt werden. Was das heißt, da habe ich keine Ahnung. Ich kann es mir schon vorstellen, dass man da sich in den Verhandlungen, die SPD wird gesagt haben, ja, lass uns das einfach weitermachen. Und die CDU hat gesagt, ja, wir müssen da schon ein bisschen was unterbringen. Und lass mal an eurer Rassismusdefinition arbeiten. Aber die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bleibt erhalten. Ich gehe mal weiter durch. Geschlechtliche Vielfalt, queeres Leben muss weiter vor Diskriminierung geschützt werden und natürlich auch weiter soll die Propaganda betrieben werden. Selbstbestimmungsgesetz, das soll evaluiert werden, das Gesetz, bis zum 31. Juli 2026. Also man verschiebt die Probleme. Ja, das haben wir jetzt, hast du ja vielleicht mitbekommen, das liest sich im ganzen Koalitionsvertrag so. Natürlich ist ja eine Ankündigung gut, dass die schon Daten reinsetzen, wie hier ganz konkret Juli 26. Aber eine CDU-Handschrift merkt man da nicht, dass man sagt, sie erwähnt es ja übrigens ganz konkret gleich, dass man sagt, das wird wieder abgeschafft, weil man möchte auch hier gerade auf den Schutz von Frauen setzen und auch den Fokus auf die Auswirkungen von Kindern und Jugendlichen betrachten, aber dass man einfach sagt, ja, wir wissen, das ist einfach schlecht, schlecht gemacht, das weiß jeder, so hat das ja auch angekündigt übrigens, das war auch ein Wahlversprechen, kommt hier nicht mehr vor, sondern jetzt gibt es nur eine Überprüfung des Gesetzes, Wahlversprechen gebrochen. Ja, und man setzt noch auf bessere Nachverfolgbarkeit von Personen, weil die auch mitbekommen haben, dass über diesen ganzen Irrsinn des Selbstbestimmungsrechtes sich Leute einfach ständig neue Identitäten zugelegt haben. Oder auch wie der ein oder andere dann statt in den Männerknast in den Frauenknast wollen.
Walter aus dem Frauenknast.
Walter aus dem Frauenknast. Es gibt mehr Demokratie und Medienbildung, wie gesagt, ab frühester Kindheit. Das Bundesprogramm Kultur macht stark soll sich dafür einsetzen. Da hat man jetzt auch Schwerpunkt auf Rassismus, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit gelegt. Und soll so in Schulen und Hochschulen wirken. Also dieses Bundesprogramm Kultur macht stark steht jetzt schon auf dem Recherchezettel und sollte auch für jeden Bundestagsabgeordneten Futter für kleine Anfragen
bieten. Also es gibt jetzt pro Jahr nicht nur ein Gedenkstätten, sondern zwei Gedenkstättenbesuche, ja?
Ja, ich weiß nicht, wo man dann, wenn man dann Israelfeindlichkeit das auch noch mit reinnimmt, dann muss man dahin gehen, wo die letzte Palästinenser-Demo war, ich weiß es nicht. Aber dieses Thema wird auch noch mal interessant, wenn wir jetzt gleich danach zum großen Thema Migration schwenken. Aber kurz und knapp, um dieses ganze Thema Repression abzuschließen, also mehr Druck auf die Leute, Ausweitung der Gesetze, nicht nur Volksverhetzung, sondern auch Social Media und natürlich weitere Förderung, massive Förderung. Es steht ja klares Bekenntnis zu Demokratieleben drin, die im letzten Jahr 200 Millionen, nur in dem letzten Jahr 200 Millionen Euro erhalten haben. Ja, da ist nichts mit abschaffen oder wir legen den linken Sumpf trocken. Es geht genauso weiter.
Gut, das heißt, lass uns die beiden Punkte Demokratieförderung und Repression, die wir ja bewusst zusammengeführt haben, einmal in aller Kürze zusammenfassen. Also die Grundtendenz ist die wir uns schon gedacht haben. Hahaha, wir haben Nancy Faeser überlebt, ist ja toll. Und jetzt kommt die nächste Regierung, die mindestens genauso schlimm ist in diesem
Punkt. Genau, lässt ja einfach Dobrindt die Tür eintreten.
Ja, genau. Der kommt vielleicht in einem schicken Anzug mit rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht das besser. Nee, also man kann sagen, dass die zukünftige Koalition ihr Feindbild sozusagen erweitert hat. Waren es vorher im Grunde genommen ausschließlich die sogenannten Rechtsextremisten, zielt die neue Koalition zumindest ihrer Absichtserklärung nach auch auf Islamisten und Linksextreme und andere Feinde des Staates, wie auch immer die definiert sein mögen, Delegitimierer, Demokratiefeinde. Das heißt, aus unserer Sicht könnte man sagen, das Feld derer, gegen die gekämpft wird, mit harten Bandagen, hat sich erweitert. Das könnte der ein oder andere als positiv auslegen. Andererseits werden auch die Kräfte, um diesen Kampf durchzuführen, vergrößert. Das heißt, für uns Rechte ändert sich entweder nichts, es bleibt genauso schlimm, wie es ist, oder es wird einen Anti-AfD-Plan zugrunde gelegt, noch schlimmer für uns. Weil wir sozusagen als im weitesten Sinne Förderer, Wegbereiter, Unterstützer der AfD, wie gesagt, mal im weitesten Sinne, wir sind ja hier durchaus auch als Kritiker bekannt, noch stärker ins Visier der Bundesregierung geraten und diese Regierung und die Justiz und vor allem Polizei und Ausführungsorgane noch weitere Befugnisse erhalten, um uns das Leben schwer zu machen. Das heißt, wenn man das mit einem Smiley versehen will, heißt es eigentlich Daumen runter, ne?
Genau, also das ist das, was ich zum Anfang meinte, als ich sagte, es läuft alles nach Plan, aber für uns wird es härter. Genau, wir sind auch ein leichteres Ziel. AfD kannst du nur mit Verbotsverfahren verbieten. Davon habe ich nichts gelesen im Koalitionsvertrag, dass sie das vorhaben. Auch interessant. Aber für uns heißt es, die leichter angreifbar sind, natürlich mehr Repression, aber auch allgemein mehr Druck, mehr Repression. Du hast ja die vielen Kleinigkeiten gesehen, ne? Wie die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt werden soll. Und das sind ja genau die Punkte, die auch die Zustimmungswerte für, vielleicht nicht nur für die AfD, sondern für, ja, ich mache jetzt auch mal, begebe mich geistig in die Opposition steigen lassen. Ne? Also Leute im öffentlichen Dienst können sich vielleicht nicht rühren, aber ändern ihre innere Grundhaltung. Und genau das können sie halt nicht ändern. Sie können nur die Daumenschrauben weiter anziehen und sonst bleibt ihnen nichts, weil sie ja diese demokratischen Grundversprechen, die sie hier in diesem Koalitionsvertrag haben, wir setzen uns für mehr Demokratie ein, deswegen schränken wir eure Rechte mehr ein. Diese ganzen Grundversprechen des Grundgesetzes halten sie ja nicht ein, sondern machen genau das Gegenteil und das ist ihre Schwäche und die durch alle Punkte hinweg, die ich gelesen habe, dieses Problem können sie auch nicht auflösen. Sie bleiben weiter repressiv, weil sie schlechte Politik machen. Mhm. Punkt.
Gut. Das wäre also das, liebe Freunde, die ihr hier zuhört. Denkt daran, es gilt weiter kritisch zu sein hinsichtlich der Repressionsorgane in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird sich unter Merz sehr wahrscheinlich für uns nicht verbessern, auch wenn die CDU-CSU öffentlich als konservative Law-and-Order-Partei dargestellt wird. Und dass sie das nicht ist, lieber Michael, das wissen wir zwar, aber wir werden es jetzt anhand dieser Absichtserklärung des Koalitionsvertrages noch einmal deutlicher machen. Kommen wir vielleicht mal zu dem für viele Rechte auch sehr wichtigen Punkt der Migration.
Ja, und ganz interessanter Punkt, durch diese ganzen Recherchen zum Migrationsticker gibt es ja viele bei uns bei 1%, die da sehr fit sind. Und auch die kleinen Details sehen, wo man nach außen zeigen möchte, man hat jetzt was geleistet, aber man genau weiß, was diese Absichtserklärungen bedeuten. Fangen wir mal an. Erstmal, das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. Das heißt, Merz hat ja auch groß angekündigt, ab Tag 1 läuft es hier anders. Die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, dass man sagt, natürlich, das Grundrecht oder das Asylrecht im Grundgesetz, das ist das für uns Maßgebende und das halten wir ein, so wie sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes gedacht haben. Würde in Folge heißen, dass es nur für 0,7% aller Leute, die zu uns kamen, hatten wirklich Anrecht auf Asyl nach Grundgesetz. Alles andere sind Maßnahmen, die politisch gewollt sind. Subsidiärer Schutz, also das ist ein Schutz nach einer EU-Richtlinie und nach Genfer Flüchtlingskonvention, wo man auch einfach sagen kann, ja, da halten wir uns, die Deutschen, ganz anders dran als unsere europäischen Nachbarn. Und das sind ja auch alles keine antidemokratischen Staaten. Das heißt, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Was man sagt, ist, dass die Anreize, ins Sozialsystem einzuwandern, deutlich reduziert werden müssen. Und das ist so typisch CDU, Schauspielpolitik, die Worte Begrenzung und Steuerung müssen unbedingt in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden. Das ist denen sehr wichtig, das haben die ausverhandelt. Was heißt das aber ganz konkret? Freiwillige Aufnahmeprogramme sollen beendet werden. Da nennt man das von Baerbock initiierte Afghanistan-Programm. Das nennen sie hier ganz konkret. Aber ansonsten machen sie das nur so weit möglich. Das heißt, ob die Resettlement-Programme, die über die UN laufen, ob die weiterlaufen, das sind übrigens Programme, da kann man gerne mal auf 1%.de schauen, wenn man sich da weiter informieren möchte. Das sind Programme, wo Flüchtlinge aus sicheren Regionen nach Deutschland geholt werden, weil man andere Länder entlasten möchte. Das ist eine Sache, die könnte man sofort beenden. Findet man hier aber nicht, sondern nur so weit wie möglich. Also ganz konkret wird nur diese Afghanistan-Nummer von Baerbock genannt, die ja selber eher so halblegal, wie es scheint, durchgeführt hat. Dann hat man ganz groß angekündigt, wir setzen den Familiennachzug aus. Hört sich erstmal toll an. Ah ja, diese Taktik, dass man Anker-Menschen, so werden die wirklich im Fachjargon genannt, nach Deutschland schickt, mit viel Geld von Schleusern irgendwie herbekommt und die holen dann die ganze Bande nach, hört sich ja gut an, wenn das jetzt ausgesetzt wird. Wenn man sich das genau anschaut, im Detail steht im Koalitionsvertrag, dass das nur für Subsidiärschutzberechtigte gilt und auch nur für 2 Jahre. Was heißt das? Wie ich es eben schon gesagt habe, Subsidiärschutzberechtigte sind alle die, die eigentlich keinen richtigen Schutz haben, sondern nach einer EU-Richtlinie im Land sind. Andere Länder halten sich da nicht dran. Deutschland tut es natürlich wieder. Und eigentlich wäre es so, dass diese ganzen Subsidiärschutzberechtigten, also das heißt, es gibt keinen konkreten Grund in dem Land, wo sie sind, herrscht aber Krieg und Gewalt und deswegen dürfen sie bleiben. So, das würde beispielsweise für Syrer jetzt ja wegfallen und man könnte diese Hunderttausenden Subsidiärschutzberechtigten sofort zurückschieben. Aber das Einzige, was man macht, ist, man setzt nur den Familiennachzug und auch nur für 2 Jahre für diese Leute aus. Das ist, ja, das ist Augenwischerei, weil man das große Problem ja nicht löst, dass die Millionen, die hier sind, weiterversorgt werden müssen. Dann, man setzt verstärkt auf Migrationsabkommen. Da macht man etwas, was beispielsweise auch eine AfD-Regierung machen würde, dass man ganz klar sagt, entweder ihr arbeitet mit uns zusammen oder ihr kriegt keine Entwicklungshilfe mehr, ihr kriegt keine Visafreigabe mehr, es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Da möchte man mehr auf die Länder zugehen, aber in den letzten Jahren hat das eher dazu geführt, dass Länder gerade des afrikanischen Nordens erkannt haben, dass wenn sie Flüchtlinge nach Deutschland durchlassen, einen Deal mit dem Land aushandeln können und dann eben genau diese Sachen bekommen, Entwicklungshilfe, Gelder für den Staat und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man da nicht rigoroser vorgeht, schafft man sich seinen neuen eigenen Erpressungsdruck.
Ja.
Ja, ich gehe mal weiter durch. Die Balkanroute, die Menschen, die über die Balkanroute kommen, möchte man auf 25.000 pro Jahr begrenzen. Okay. Dann kommen die halt noch aus vielen anderen Stellen. Also nach Deutschland wird ja aus allen Richtungen eingereist und viele holen wir auch noch her. Zurückweisung an den Grenzen soll es geben. Die Grenzkontrollen sollen weiter fortgesetzt werden. Übrigens die Grenzkontrollen, wo als AfD-Forderung war, immer gesagt wurde, die sind überhaupt nicht durchführbar. Dafür gibt es überhaupt kein Personal. Und diese Grenzkontrollen haben ja wirklich zu einem kleinen Einbruch bei den Asylzahlen geführt. Sie haben dazu geführt, dass wir auf dem Stand von vor der Ampelregierung sind. Also es gibt weiter eine leichte Steigerung der Zahlen. Man tut ja jetzt immer so, als ob die Zahlen, wenn du die Nachrichten der letzten Tage und Wochen anhörst, als ob die Zahlen massiv eingebrochen wären. Ja, aber wir kommen auch aus einem absoluten Extrembereich. Das zweite Jahr, glaube ich, jetzt aus dem Kopf der Ampelkoalition mit 351.000 neuen Asylanträgen war das drittschlimmste Jahr nach 15, 16 war das drittschlimmste Jahr, weil einfach jeder begriffen hatte, jeder wusste, du kannst jetzt kommen, es gibt keine Kontrollen mehr. Und von diesem hohen Niveau kommen wir und sind jetzt quasi wieder auf dem problematischen Vorampelniveau. Gut, ich gehe mal weiter durch. Frontex möchte man stärken, klar. Und die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitern, dass Leute aus konkret Algerien, Indien, Marokko und Tunesien leichter abgeschoben werden können. Ja, also das sind jetzt auch alles Länder, wo die meisten von uns vielleicht sogar Urlaub machen würden. man möchte das gemeinsame Asylsystem stärken, dass dieses GEAS, das was damals unter großem Widerstand der Grünen da verhandelt wurde, was aber auch nur heißt, dass die Asylanten, die nach Europa kommen, also in die EU kommen, auf die Länder verteilt werden und da wehren sich ja auch alle massiv dagegen. Da bin ich mal gespannt, wie Merz sich da durchsetzen möchte. Und man möchte das Verbindungselement streichen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Weiß wieder kein Mensch, was mit anzufangen. Wenn du einen Asylanten abschieben möchtest, dann musst du ihn in ein Land abschieben, zu dem er eine Verbindung hat. Das sind Rechte, die haben. Was? Und wenn man dieses Recht streicht, wäre es möglich, dass man diese Drittstaatenlösung einführen könnte. Davon findet sich hier aber nichts. Das hat der Merz ja auch groß angekündigt. Das heißt, dass Leute an die Grenze der EU kommen und sagen, ich möchte Asyl. Und dann sagen wir, wie es ja Italien mit Albanien probiert und Großbritannien mit Ruanda probiert hat, alles klar, wir schaffen dich jetzt erstmal irgendwo hin. Und wenn du Recht auf Asyl hast, dann darfst du vielleicht einreisen und ansonsten mach's gut. Die Idee dahinter ist ja, dass man über den Asylantrag nicht jahrelange Aufenthalte in der EU und in Deutschland bekommt. Die Grundidee ist ja gut, aber davon findet sich hier nichts mehr. Und jetzt geht's erstmal darum, diesen ersten Schritt zu machen, dieses Verbindungselement zu streichen.
Gut. Also können Ausweise, wir eigentlich zusammenfassen, dass sich nichts tun wird.
Es wird noch besser. Es wird noch besser. Ausweisungen. Man gesteht ein, dass diese ganzen Anschläge und Straftaten in den letzten Jahren den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Zitat jetzt, erheblich belastet und gar beschädigt haben. Also wenn du in der Bahn abgestochen wirst oder auf dem Weihnachtsmarkt überfahren, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht das gute Beispiel, aber sonst woanders überfahren wurdest, dann hat das diesen Zusammenhalt erheblich belastet. Und man möchte in Zukunft es schaffen, dass Leute bei schweren Straftaten, dass es eine Regelausweisung gibt. Also wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe Ja, schlecht. Verurteilt wurde, ja, ja. Bei Straftaten gegen Leib und Leben, sie nennen es ja ganz konkret sexuelle Selbstbestimmung, bei Volksverhetzung, jetzt trifft es die auch. Antisemitisch motivierten Straftaten oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte soll jetzt geprüft werden, wie man solche Leute schnell ausweisen kann. Das ist die harte Linie von Friedrich Merz. Also er will prüfen, wie man solche Leute, die ganz klar kriminell oder Mörder sind oder Vergewaltiger, ausweisen kann.
Ja, Mensch, das ist ja ein Hoffnungsschimmer am Horizont, Michael. Ja.
Genau, die Zahl der Rückführungen soll gesteigert werden. Aber, da habe ich auch so eine ganz tolle Formulierung gefunden, sie wissen noch nicht genau, wie.
Ja.
Also, was natürlich gut ist, die Verpflichtung für einen Rechtsbeistand bei der Durchsetzung einer Abschiebung soll abgeschafft werden. Also es ist ja sowieso irre, dass sich einer, der gehen soll, durch, was weiß ich, Instanzen klagen kann auf die Kosten des deutschen Steuerzahlers.
Naja.
Ja, das soll jetzt vielleicht mal, das wäre wirklich mal was Positives. Eine AfD-Regierung hätte das auch als allererstes gemacht. Mal gucken, ob es dann wirklich kommt oder ob es dann noch wieder Bedenken gibt. Ja, also sie wollen prüfen, wie man Leute, die, genau hier habe ich die Stelle, also ausreisepflichtige Gefährder und Leute, die schwere Straftaten begangen haben, wie man die zu einer freiwilligen Ausreise animieren kann.
Mhm.
Und die Aberkennung des Schutzstatus von Straftätern. Und ja, sie wissen einfach noch nicht, wie man das nach geltendem Recht umsetzen soll. Deswegen bleiben sie hier schwammig. Was sie aber ganz konkret ankündigen, und da bin ich mal gespannt, ob es auch wirklich passiert, nach Afghanistan und Syrien werden wir Straftäter und Gefährder abschieben.
Mhm.
Also
was
aber
ja
nicht Leute,
nicht gemacht wurde.
Die ihren Schutzstatus, na gut, einmal nach Afghanistan, ne? Du kennst ja diesen Propagandaflug da mit 28 Leuten, den es kurz vor den Landtagswahlen im Osten, glaube ich, gab.
Ja.
Ja.
Naja.
Genau. Man möchte natürlich die Leistung weiter begrenzen, aber weiß ganz genau, dass man da gar keine Möglichkeit hat, weil gerade die Bürgergeldleistungen ja vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben sind. Aber ich möchte noch auf ein paar Punkte gehen, die wirklich bezeichnend typisch CDU sind. Staatsangehörigkeitsrecht. Du hast die Frage, wer ist Deutscher, ne? Du hast ja die CDU vorher gehört. Und da hat man ganz klar gesagt, dieses von der Ampelregierung eingeführte Staatsangehörigkeitsrecht wird wieder abgeschafft mit diesen Turbo-Einbürgerungen. Wir hatten auch darüber berichtet, nach drei Jahren in Deutschland konntest du Deutscher werden, hast du den deutschen Pass bekommen. Und der Kompromiss ist jetzt, wir schaffen die Turbo-Einbürgerung nach 3 Jahren ab. Darüber hinaus halten wir an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts fest. Das heißt, nur diese Turbo-Einbürgerung, dieser Sonderfall, wird abgeschafft. Ansonsten bleibt das Ampelgesetz bestehen. Im Detail heißt das, dass man nicht nach 3 Jahren, sondern nach 5 Jahren Deutscher werden kann. Vorher waren es auch nur 8 Jahre. Mhm. Und es heißt, dass wenn du in Deutschland geboren bist und ein Kind von Ausländern bist, die sich aber schon 5 Jahre in Deutschland mit einem Aufenthaltstitel aufhalten, bist du automatisch Deutscher.
Super.
Das ist das im Detail. Das ist die große Wende, die Merz angekündigt hat, wo die Leute im Detail jetzt wirklich belogen und verarscht werden. Man setzt die Politik, die Rot-Grün damals angefangen hat, mit der Regierung 98, mit der Abschaffung des Abstammungsrechts setzt man und hier mit der Ampelkoalition fortgeführt werden, setzt man 1:1 fort. Man macht einfach aus 3 Jahren 5 Jahre und sonst passiert gar nichts.
Ja, schön. Es ist ja nicht so, als wäre es nicht so, als hätte man das nicht erwartet. Also es ist jetzt vielleicht so, dass es noch weniger ist als das, was man sich von Merz zumindest so ein bisschen erwartet hat, dass er hier und da wenigstens die einfachen Türen aufschlägt und ein bisschen Symbolpolitik betreibt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn man dem Koalitionsvertrag zumindest glauben kann, dann werden ja nicht mal die einfachsten Dinge umgesetzt, die zumindest so ein bisschen Augenwischerei wären.
Ja, also man hat das Recht, gerade diese subsidiär Schutzberechtigten, also ich muss immer wieder sagen, über diese EU-Richtlinie hier sind. Man hätte die Möglichkeit, Hunderttausende wieder zurückzuführen. Das ist auch immer ein wichtiger Ansatzpunkt für die AfD. Die spricht ja auch immer nur von denen, die gar keinen Status haben und ausreisepflichtig sind. Aber gerade diese subsidiär Schutzberechtigten hatten wir vor einer Weile einen Beitrag zu. Da steht die genaue Zahl drin, dass das Hunderttausende sind, die zurück müssten, gerade nach Syrien. Nichts, also dazu nichts. Wenn du die Asylwende ist es nicht. Das war sein großes Thema. Ich weiß noch, wie er sich dahingestellt hat und auch diese Abstimmung mit der AfD. Davon findet sich hier nichts. Man ist ein bisschen der Klientel entgegengekommen noch. Das ist noch ein Punkt, das man reingeschrieben hat, dass Ukrainer jetzt aus dem Bürgergeld rausgenommen werden und die jetzt auch in Zukunft Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Und dass die ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen. Das wäre für mich aber im normalen Staat, bevor ich Geld vom Staat kriege, sowieso ein absoluter Grundsatz, dass wenn einer hierher kommt, seine Bedürftigkeit konsequent nachweisen muss und dass es eine Vermögensprüfung gibt. Diese Vermögensprüfung wollen sie jetzt einführen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man vielleicht so ein bisschen die Stimmung des Volkes aufgegriffen hat und gesehen hat, ja, hier läuft was falsch und das machen wir jetzt gerade in Richtung Ukraine, weil wir auch das Land sind, wo sehr viele ukrainische Flüchtlinge sind, aber mit der niedrigsten Quote in Lohn und Brot, ne? Mhm. Ja, das ist eine Sache, die man vielleicht noch so auch in Richtung konservative Wähler findet, aber ansonsten ist es eine riesengroße Luftnummer. Das ganze Thema Migration, eine riesengroße Luftnummer. Und das klare Bekenntnis natürlich zum Einwanderungsland findet sich natürlich auch wieder darin.
Tja, Michael, das ist genau das, was wir erwartet haben. Trifft nun ein. Merz löst kein einziges seiner Wahlversprechen ein. Das ist, wie gesagt, für uns vermutlich gar keine große Überraschung. Ein bisschen überraschend ist es schon, dass es nun so wenig ist. Aber das liegt vielleicht auch an den Koalitionsverhandlungen. Ja, im Grunde genommen kann man das zusammenfassen, es wird auf Deutsch so gut wie gar nichts passieren. Ja.
Genau, und das muss man auch mit diesen konkreten Beispielen. Merz sorgt dafür, dass Fremde nach 5 Jahren statt nach 3 Jahren Deutsche werden können und auch das mit den Kindern. Das muss man so ganz konkret mit diesen konkreten Beispielen wahrscheinlich auch in die Öffentlichkeitsarbeit von allen patriotischen Strukturen mit einnehmen, aufnehmen. Und es gibt ja noch viel, viel mehr hier in diesem Koalitionsvertrag zu finden, wo man es ganz konkret machen kann. Resettlement-Programme und so weiter und so fort. Was er aussetzt und was nicht, was einfach weiterläuft. Und dann hat man einen guten Ansatzpunkt, um die Leute weiter von der CSU und der CDU wegzubekommen.
Ich glaube, Michael, den kürzesten Punkt, den wir eigentlich hatten, nämlich das Thema Außenpolitik, den müssen wir jetzt an dieser Stelle mal abkürzen, denn wir sind schon über eine Stunde tatsächlich am Sprechen. Okay. Ich glaube, den schneiden wir an der Stelle mal ab, denn ja, ich glaube, auch das kann man im Grunde genommen eigentlich zusammenfassen. Ne? Umfassendes Versprechen an das alte Westbündnis. Weiß nicht, ob du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen willst, aber
nur ganz kurz, weil es zum Thema Repression hat es mit reingespielt. Es soll ein neues MAD-Gesetz geben, um natürlich die Reihen in der Bundeswehr, die jetzt ja neu aufgestellt wird und mit Milliarden gefördert wird, schön sauber zu halten. Man möchte ganz gezielt mehr Frauen und Migranten in die Bundeswehr holen. Und es gibt kein Bekenntnis zur Wehrpflicht, sondern zum schwedischen Modell im Koalitionsvertrag. Das ist ja auch noch eine Sache, die in der Gesellschaft in Zukunft ausgehandelt werden muss. Müssen wir unsere Kinder alle hinschicken? Wie steht auch die Rechte zur Wehrpflicht und so weiter und so fort, auch zur Aufrüstung? Das wird ja noch ein großes Thema werden, aber das ganz kurz zusammengefasst zum Koalitionsvertrag.
Gut. Ja, liebe Freunde, also das war unsere gar nicht so kurze Sendung zu dem, was wir jetzt in dem etwas mehr als 24 Stunden aus diesem Koalitionsvertrag herauslesen konnten. Für die heutige Sendung. Wie gesagt, Michael, du hast es anfangs schön gesagt, es handelt sich hier zunächst um eine Absichtserklärung. Das ist kein Regierungsprogramm oder kein Versprechen, worauf man sich ja eh nicht verlassen kann, wie bekannt ist, was in diesem Fall auch gut wäre. Aber es ist eine Absichtserklärung. Was davon tatsächlich umgesetzt wird, das steht in den Sternen. Ich glaube, wenn man es jetzt mal ganz plump und vereinfacht zusammenfassen möchte, uns stehen nicht unbedingt bessere Zeiten bevor als Rechte, ja?
Ja, schon, weil sie halt weiter versagen werden und nicht liefern. Und natürlich der Unmut im Volk wächst und die Leute dann bereit sind, alternative Politikstrategien ins Auge zu fassen. Aber ganz konkret als rechte Organisation muss man weiter schlau agieren, vorsichtig sein und die Repressionsschrauben werden angezogen. Aber langfristig wird ihnen das mit diesem Programm auch nichts nützen.
Gut. Lieber Michael, vielen Dank für die Analyse des Wahlprogramms. Nein, nicht des Wahlprogramms, der Absichtserklärung, ja, des Koalitionsvertrages, so rum. Vielen Dank für die Analyse, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, das war ein guter erster Einblick für alle, die sich in irgendeiner Weise politisch engagieren. Und uns bleibt jetzt nur drauf zu schauen, was daraus wird.
Ja, gerne, Philipp. Und ich bereite schon mal das Meme vor. Merz ist ein Lügner nach den Fakten hier. Dürfte dafür keine 7 Monate bekommen, solange sie ihre neuen Gesetze noch nicht durchgesetzt haben.
Ja, ja. Schauen wir mal. Du musst es ja nicht ausbaden.
Ja.
An dieser Stelle, Michael, mach's gut. Schönen Tag noch.
Bis dann. Ciao.
Lagebesprechung.